The next talk is
der nächste Talk ist jenseits ihres Cable-Modems, wie man nicht Doxis-Netzwerke implementieren sollte, von Alexander Graf. Alexander Graf wird darüber reden und er hat darüber viel geforscht, über Sachen, die andere Leute denken, die viel zu kompliziert sind, und gibt uns diesen Talk über den, was außerhalb ihres Apartments geschieht. Bitte einen warmen Applaus.
Hi and welcome to my talk Beyond.
Hallo und willkommen zu meinem Talk jenseits des Kabelmodems. Das geht jenseits das, was ihr zu Hause seht, das einmal in das Kabelmodem einpluggen und dann passiert das. Wer bin ich? Ich bin Alexander Raff. Ich bin ein KVM-QM. Normalerweise habe ich nichts mit Hacking zu tun. Normalerweise ich mache was mit dem Device zu tun. Aber im letzten Jahr hatte ich viel Zeit frei, weil das Baby geheult hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, was noch mal was Nützliches. Also was ist passiert? Also wir sind in ein neues Haus umgezogen und früher hatten wir DSL und Telefon und alles war wunderbar. Dann sind wir umgezogen in dieses neue Haus.
Where there was no DSL.
Da war kein DSL. Es gab DSL, aber ich konnte es nicht verwenden. Da dachte ich mir, okay, neue Technologie verwenden, einfach mal das Kabel verwenden. Okay, ich habe mir einen Kabelmodem geholt, einen Provider, und registriert, und dann hatte ich Internet über Kabel. Wunderbar. Da habe ich mir gedacht, einfach das Telefon darüber auch noch. Dann können Leute mich trotzdem anrufen, wenn sie möchten. Das Problem ist, als ich dann das empfangen habe, ist mir aufgefallen, irgendwas passt hier nicht. Das ist ein analoges Telefon. Sind wir in 2015 oder wie war? Oder was ist los? Deshalb, anstatt meines normalen digitalen Stuff, musste ich das analoge Telefon finden. Deswegen musste ich eine weitere Box reintun, um das zu konvertieren, damit ich mein Haus in das andere übersetzen kann und dann schließlich mein Telefon verwenden. Sehen Sie das Problem? Der ganze Mist, sieht ziemlich dumm aus. Warum würde man auf analog auch digital? Das Zeug, das in den Kabelmodem geht, ist natürlich digital. Warum zweimal konvertieren? Und dann zurück nach analog konvertieren und dann zurück nach digital, nur damit man den Telefon ruft. Deswegen habe ich sie angerufen und gesagt, hey, kann ich mir einen Direktzugang haben, damit ich mein digital durchgängig digital verwenden. Ja, im Hintergrund haben wir eSIP, ganz normales VoIP. Ja, wenn du weißt, was du tust, dann tu es, hack's einfach. Kein Problem.
Challenge is accepted.
Okay. Challenge angenommen. Was wir schon von Felix früher gehört haben, wenn du dein eigenes System nicht kaputt machen willst, kaufst einfach ein neues auf eBay. Super billig im Internet kaufen, ja, und dann kannst du mit der Art von Liebe behandeln, die man so einem Device geben kann. Wie man sieht, mein Modem hat einfach Linux. Super, passt gut zu mir. Normales ARM-System. Das einzige Besondere ist, dass es Big Endian ist. Ja, ich bin ARM gewöhnt. Ja, warum nicht? Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich will einfach nur dieses Voice-over-IP, dass dieses Voice-over-IP-Zeug funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Wie funktioniert das? Wie man sieht, ist einfach ein normales SIP. SIP läuft normalerweise 5060-Port. Normaler SIP-Client läuft da. Aber diese IP ist irgendwie komisch. Meine externe IP ist natürlich anders. Und meine interne IP ist auch anders. Was ist diese komische IP? Dann habe ich mir mal den IP-Liste angeschaut. Irgendwas ist komisch. Ich habe jede Menge IPs und jede Menge Verbindungen, über die ich nichts weiß. Schauen wir uns das da unten an. Da unten ist meine Telefonlinie und da oben ist was anderes, von dem ich nichts weiß. Habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal genauer an. und schauen mal, was genau da passiert. Wie funktioniert DOCSIS? Das ist immer der Hintergrund, der High-Level-Hintergrund. Wie funktioniert das Ganze? Also du hast ein Kabelmodem, das mit einem Kabel mit einem CMTS verbunden, einem Übersetzungsservice, das dann wieder diese ganzen DOCSIS-Sachen und verwendet es in IP und sendet es irgendwas Komisches in IP und schickt es dann irgendwo hin. Aber es gibt ja nicht nur eine Linie, sondern drei. Eine fürs Internet, logisch, kennst du ja, die willst du haben, wenn du dich da einstöpselst, dann siehst du die. Dann kriegst du noch eine zweite Linie für Voice-over-IP und drittens eine weitere Linie, die ich mal Admin-Linie nenne. Schauen wir jetzt mal diese Admin-Line mal. Das hört sich am interessantesten an, stimmt, oder? Was tut die Admin-Line? Schließlich, am Ende ist das Modem nur ein Client. Das heißt, das Erste, was macht, wenn es online kommt, macht es DHCP. Und dann macht es nach dem DHCP, holt es sich eine IP-Adresse und holt sich alles, was sie braucht. Und dann, ja klar, logisch, normales DHCP-Anfrage. Und dann macht es was Ähnliches wie Pixie-Booting. Normalerweise würdest du ein Executable bekommen, aber hier kriegst du was anderes. Und zwar kriegst du einen File, das würdest du runterladen müssen mit TFTP, so ähnlich wie per Pixie. Aber in diesem Fall ist es eine Config-File. Wie man sieht, Config-File. Das empfängst du halt einfach mit Pixie in einem Kabelmodem und dann ist das Kabelmodem konfiguriert. Was ist in diesem komischen Provisioning-File? Das wird sowieso wieder genannt. Zum Beispiel, was ist der Name der Firmware, wenn du die Firmware updaten möchtest oder wenn der Firmware-Provider gerne hätte, dass du die Firmware updates. Wie viel Bandbreite habe ich? Ich habe gehört, dass die Leute damit rumspielen, vielleicht. Tja, weil das eine normale TFTP-Anfrage ist, konnte man das selber auch tun. Hier habe ich meine Config-File abgeholt. Ja, hier ist es. Aber das Interessante ist, als ich damit angefangen habe, war: Tja, es ist meine Config-File. Wie ist es mit dem Config-File von anderen Leuten? Kann ich die holen? Ja, ich kann denen die MAC-Adresse abholen und ja, da habe ich das Config-File von anderen Leuten. Ja, super, super einfach. So soll es funktionieren. Tja, die Effekte davon, darüber reden wir später, was die Konsequenzen sind. Also, wir sagen einfach mal, dass das FTFTP etwas unsicher ist. Wenn du ein Provider bist und würdest du gerne wissen, was die Leute so tun, stell dir vor, du bist der Admin und du bist einer der Guten und willst wissen, okay, was tun die Leute mit ihrem Modem? Dann laden sie zu mal Zeug. Das kannst du natürlich nicht filtern, oder irgendwie so. Was tust du? Tja, dann machst du einfach, was der Industriestandard ist und du schickst eine SMP-Anfrage mit einem Passwort, das nur du kennst. Yep. Ja klar, schickst über zum Kabelmodem und das Kabelmodem und antwortet mit einer Antwort, ich bin der folgende, hier folgende Information, bitte sehr. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Aber wie verifiziert das Modem das Passwort? Genau! Es verwendet das Config-File! Tja, wenn du das erste Provisioning-File erstmal hast, Config-File erstmal hast, von einem x-beliebigen Modem runtergeladen hast, dann hast du ein interessantes Passwort.
Alright.
Ja, okay. Tja, aber sie haben mindestens eine Sache gemacht, und zwar den Adressraum limitiert, wie man sieht.
Ja.
Tja, als Tipp für die Leute, die nicht geklappt haben, das meint jeder in dem Netzwerk. Wie groß ist dieses Netzwerk? Ich habe mir gedacht, probieren wir es einfach mal aus und fragen wir mal die Leute in Hannover, ob ich deren MAC-Adresse mal gerne haben könnte und schauen, wie weit ich komme. Mal schicke mal eine SMP-Adresse-Anfrage, ich habe ja jetzt das Passwort, und fragen wir mal das Modem.
Please tell me everything.
Bitte mal alles sagen, was du weißt. Und es hat geantwortet.
There's a lot of interesting information.
Jede Menge interessante Informationen, das ist unglaublich. Also alle möglichen Sachen, zum Beispiel, ist ja toll, es ist ein Modem. Zum Beispiel, hier ist meine öffentliche IP-Adresse. Falls du mal nach jemandem suchst, oder hier sind meine internen Mac- und IP-Adressen. Falls du jemandes das Notebook von jemandem suchst, zum Beispiel, das geklaut wurde. Oder hier ist mein Provisioning-File für den Fall, dass du mal alle Maschinen geport gesendet hast und die mal fragst, wie wohl deren Provisioning-File ist. Tja, natürlich habe ich das nie getan, klar.
So,
tja,
die
ganze SNMP-Geschichte ist nicht so sicher.
Ja.
Aber irgendwann, wenn das Modem nicht funktioniert, wenn du meinst, oder wenn irgendwas kaputt ist, oder wenn du einen administrativen Tag machst, hätte der Admin gerne mehr Zugriff, nicht irgendwie sowas, was limitiert ist wie SNMP. Er möchte mehr Hardcore-Access, zum Beispiel wirklich eine Shell verwenden. Wie kann man Shell 2015, wie auch immer, 2015? Ja, genau, mit Telnet.
Wir kommen später noch dazu, warum Telnet hier eine gute Idee war. Aber
30 slides down or so.
Noch 30 Slides oder so.
So, well, we already managed to get an SNMP connection.
Okay, wir haben also schon eine SNMP-Verbindung zu einem anderen Modem hingekriegt. Wir lassen uns einfach das gleiche mit Telnet versuchen. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Okay, wir Telnet rein. Und das sagt hier, gib mir ein Login.
Now, where do I get this login from?
Woher nehme ich diesen Login?
Well, turns out the administrator needs to provide that password just the same.
Der Administrator muss das Passwort irgendwie an das Modem geben. Das Modem muss ihn irgendwie prüfen, basierend auf seiner Konfiguration, die es aus seiner Provisionierungsdatei bekommt. Und ich glaube, ihr seht, wo das hinkommt. Also, aus der gleichen Datei, die ihr für alle User aus dem Netzwerk runterladen könnt, habt ihr auch den Namen und das Passwort. Als Plaintext. Das ist das, was mich die meiste Zeit gekostet hat. Ich habe Wochen damit zugebracht, herauszufinden, was das für ein Hash ist.
If we try to log into the server using those credentials,
dann versuchen wir uns mal damit einzuloggen mit den Zugangsdaten, die wir bekommen haben, und da bekommen wir ein Kommandozeileninterface für den armen Admin auf Provider-Seite.
Ich
mag diese beschränkten Interfaces aber nicht wirklich. Ich will eine richtige Shell, ich will Kernelmodule laden, ich will meinen Netzwerk-Traffic filtern, ich will alles, was das Modem tut, an andere Maschine umleiten, ich möchte den Voice-over-IP-Client umschreiben, um andere... ich möchte was Richtiges tun. Also, ich gebe das Hilfekommando ein und das sagt mir, ja, es gibt ein Kommando namens Shell.
Gute Shell.
Und naja, da ist die Shell. Und an diesem Punkt kann ich eigentlich machen, was immer ich will. Ich habe vollen Root-Zugang. Und alles, was darauf läuft. Also da laufen viele verschiedene Arten von Software drauf. Da ist ein Webserver dabei, da ist ein FTP-Server. Und jetzt kann ich also alles machen. Ich kann den Traffic umleiten, ich tue es nicht, aber das ist das, wo ich noch mal mehr stand. Eine andere Sache ist, das ist offenbar sehr anstrengend, verschiedene Passwörter für verschiedene Devices, für verschiedene Geräte zu generieren. Also nehmen wir halt eins für alle, das ist gut genug.
Ihr
müsst also nicht mal anderer Leute Provisionierungsdatei anschauen. Ihr könnt einfach eures benutzen.
The only notable exception that I found to this whole scheme, so you managed, I mean, you could basically go and log into any modem out there, except
also, Fritzboxes. Ihr könnt euch in jedes beliebige Modem da draußen einloggen, außer Fritzboxen.
Congratulations to that one. Kudos.
Yeah. Gratuliere, gut gemacht. Also auf einmal sind offenbar die einzigen, die in das Standardschema von des Providers nicht gefolgt sind. Sie haben gesagt, nee, ihr macht nicht die Firmware, wir machen die Firmware. Und da machen sie einfach nur ungern Telnet auf. Offenbar sind da Leute in deren Firma, die eine Ahnung haben, was sie tun.
Okay,
also ich würde sagen, dieser ganze Telnet-Zugang ist jetzt auch nicht so ganz sicher.
But we didn't really come here for the admin network.
Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht mit dem Admin-Network rumspielen. Es war halt einfach da und wir haben es angeschaut und naja, wir wollten Voice over IP machen, ne?
So,
wie funktioniert Voice over IP?
Es
ist recht ähnlich, es macht auch einen DHCP-Request am Anfang, es ist normalerweise kein Problem. Deshalb habe ich es hier mit so einem grünen Häkchen markiert. Ich überlasse das anderen da weiter zu forschen. Ich mache das gleiche Ding mit TFTP. Also wenn ich einfach nicht mein Provisioning-Datei von meinem eigenen Modem runterlade, aus dem Admin-Netzwerk, sondern einfach aus dem Voice-over-IP-Netzwerk, dann sind da alle Daten drin.
Netterweise registered consecutive MAC addresses.
Haben all diese Kabelprovider aufsteigende MAC-Adressen verwendet. Wenn ihr also eine habt, habt ihr auch alle anderen. Das ist praktisch. Fragt also einfach einen Freund, kannst du bitte mit deiner MAC-Adresse sagen? Und schreibt ihr alles, was man braucht.
SNMP,
gleiche Sache. Man kann über SNMP ran. Das Schöne hierbei ist, dass die Box euch auch sagt, welche anderen Zugänge es hat. Wenn ihr also nur eine IP-Adresse habt, außerdem gibt es noch einen internen DNS, den einfach fragen könnt, hey, was ist die MAC-Adresse von dieser IP? Dann schickt ihr ein SNMP und fragt nach den IP-Adressen des anderen Netzwerks und dann könnt ihr über das Admin-Netzwerk drauf zugreifen. Das wirklich interessante Teil ist aber natürlich SIP. Wir machen ja Voice over IP. Ne? Darum geht es ja hier. Und Voice over IP funktioniert so, dass das Modem möchte einen Phone Call machen, einen Telefonanruf machen. Wie macht man einen Telefonanruf mit SIP? Naja, man muss sich anmelden, man braucht Zugangsdaten. Das Modem muss dem Server sagen, hey, ich melde mich, möchte mich gerne anmelden. Und das steht natürlich in der Provisionierungsdatei. Man nimmt die also, sagt dem Server, hey, ich möchte einen Anruf tätigen und dann machst du den Anruf. Und wenn wir in die Datei schauen, dann sehen wir hier, es enthält ein paar Server und den Nutzernamen und die Telefonnummer und quasi alles, was man brauchen würde, um sich in einen SIP-Server anzumelden. Weil ich jetzt aber alle anderen Provisionierungsdateien lesen kann.
So imagine I'm this user.
Okay, jetzt stellt euch vor, ich bin dieser Nutzer da oben.
I'm just doing a normal call.
Und ich mache einfach einen normalen Anruf als diese Telefonnummer da oben.
Maybe there's this other guy in the network.
Vielleicht ist dann noch dieser andere Typ in diesem Netzwerk, der einfach deine Provisionierungsdatei runterlädt und alle Zugangsdaten bekommt, die er braucht, also die gleiche Telefonnummer. Und dann kann er halt einfach einen Anruf machen. Vielleicht hätte ich mir ein paar 0900er Nummern registrieren sollen.
Now the really interesting part here is what
der wirklich interessante Teil ist, es geht auch andersrum. Wenn man sich dafür anmeldet und du bist schneller als der andere, dann bekommt das andere Modem halt keine Anrufe. Das heißt, du bekommst die Anrufe und dann kannst du dem anderen Modem einfach sagen, hey, da war ein Anruf. Nur, dass du jetzt den ganzen Verkehr durch dein eigenes Modem umleitest und deshalb all diese Gespräche mithören kannst.
Ja.
Naja.
Not sure it would be a good idea to talk to your lawyer about. Either way.
Vielleicht keine gute Idee, darüber irgendwelche sicherheitskritischen Sachen zu besprechen.
I wouldn't mark SIP as secure.
Ich würde SIP also jetzt hier nicht unbedingt als sicher markieren.
But at this point, so on the Telnet access and on.
Okay, so Telnet-Zugang, all diese anderen Teile. Naja, gut. Ich kann es für mich selber beheben. Ich bin ein Egoist genug. Der Rest der Menschheit ist mir egal. Also, nein, ist mir nicht egal, aber ich kann es wenigstens, ich könnte so tun. Also ich kann für alle anderen ignorieren, ich kann es für mich selbst beheben, aber für Voice over IP kann ich es nicht. Denn da bin ich gar nicht drin. Dieser, irgendwer anders könnte meine Zugangsdaten stehlen und sich einloggen.
And there's nothing I can do about it.
Und es gibt nichts, was ich da tun kann.
An
dem Punkt war ich dann ein bisschen besorgt, dass mich jemand hacken könnte. Also habe ich mir darüber nachgedacht, wie man dieses Ding beheben könnte. Das Erste ist natürlich, okay, du als User hebst das Telefon ab und rufst den Techniker an, den Kundensupport deines Providers. Ich glaube, es ist keine so gute Idee.
So instead I figured I'm gonna call someone else.
Also dachte ich, dann rufe ich jemand anders an. Ich habe ein paar Freunde angerufen.
I'm gonna call a couple of friends from Heise. Thanks to my Linux work,
Heise Online, die ich von meiner Arbeit mit Linux kenne. Und die machen auch so Sicherheitsdinge, wo das hier so drunter fällt. Und habe sie als Proxy genommen. So dass niemand mich verklagen konnte, bis die Sache erledigt war. Also, stellt euch vor, was der Provider machen würde, wenn er hört, dass ich mich in ihren Telnet-Account eingehackt habe. Naja, klar, er würde Telnet mit SSH ersetzen, richtig? Das ist, was jeder machen würde. Du schaust es an und sagst, oh mein Gott, es ist 2015, warum haben wir noch Telnet? Und die Antwort ist recht einfach.
Take a look again. It's not as simple as you think.
Das nochmal. Das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Das ist die Provisionierungsdatei. SSH hat tatsächlich andere Login-Daten. Das sind die SSH-Login-Daten. Und das Passwort ist ein anderes. Ich weiß nicht, was das Passwort ist. Aber ich kann euch sagen, dass der Passwort-Hash echt cool ist. Denn das ist etwas, das aus VXWorks kommt. Ich bin also ziemlich sicher, dass andere Geräte da draußen sind, die interessant sind hier. Und wie es funktioniert, ist, dass es einfach eine Checksum über den die Eingabe macht, die irgendwo zwischen diesen Ziffern, irgendwie diesen Zahlen macht und das dann heuristisch auf einen bestimmten String abbildet. Das heißt, das ganze Passwort da drunten ist eigentlich eine einzige Zahl. Im realistischen Zahl sind es maximal 40 Zeichen. Realistischerweise muss man vielleicht 100 Passworte ausprobieren und jeder Hash da draußen ist dann schon gecrackt. Das heißt, es gibt so viele Kollisionen in diesem Hash-System, den ich eigentlich gar nicht Hash nennen will, dass ich gar nicht weiß, was das originale Passwort ist, aber dass sie funktioniert.
Also,
ich logge mich ein mit dieser Maschine und ich gebe mein Kollisionspasswort ein und naja, hey, hier, das gleiche Ding wie vorher. Pass auf, es ist vielleicht nicht ganz so leicht, vielleicht solltet ihr ein bisschen tief durchatmen und überlegen, wieso die Dinge eigentlich kaputt sind. Und das haben sie gemacht. Also, was passiert als nächstes? Wir hatten dieses Riesenchaos mit all diesen Diensten, die irgendwie verfügbar sind und angreifbar sind und komplett kaputt. Das war vor 2 Monaten. Also wir konnten denen das nicht alles vor einmal sagen früher. Und wir sagten ihnen, pass auf, in 2 Monaten auf dem C3 werden wir einen Talk halten, das soll alles veröffentlicht werden. Vielleicht wollt ihr bis dahin ein Netzwerk behoben haben.
Das heißt,
zuerst haben sie auf dem TFTP-Server eine Prüfung eingebaut, ob du denn überhaupt berechtigt bist, diese Provisionierungsdatei runterzuladen.
So now you can only download your own.
Jetzt kannst du also nur deine eigene Datei runterladen. Das ist toll, das ist so das offensichtliche Ding. Das ist also behoben. Dann sagten sie, naja, eigentlich gibt es keinen Grund, warum ein Modem SNMP-Traffic mit anderen Modems machen sollte. Also haben sie einfach eine Firewall-Regel eingestellt, die SNMP-Traffic zwischen verschiedenen Maschinen verbietet. Problem gelöst.
The same for SSH.
Das gleiche für SSH. Sie sagen, es gibt keinen Grund, warum
TCP between one modem and another.
Irgendein Modem mit einem anderen Modem TCP sprechen sollte. Zack, Problem gelöst.
And
because
the the Voice over IP access,
weil der Voice over IP Zugang
auch
an die Provisionierungsdatei gebunden ist, die man jetzt nicht wieder runterladen kann,
so,
ist das auch gelöst. Toll.
It's awesome.
Cool, ihr könnt jetzt klatschen. Das ist toll.
Thank you, ISP. So after 2 months, I actually managed
Danke,
to
ISPs.
Limit me into the borders that I was supposed to be in the beginning. It's cool.
Also, jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang hätte sein sollen. Also, schützt eure Netzwerke, auch wenn ihr glaubt, dass niemand da reinkommen könnte. Sie würden es vielleicht trotzdem.
As soon as a customer can access
sobald ein Kunde euer Gerät physisch zugreifen kann, was mit einem Modem normalerweise der Fall ist,
in your apartment, that guy can access your network.
Dann kommt er auch ins Netzwerk. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verhindern.
Don't believe that the border of your network
also glaub nicht, dass das Zuhause des Kunden die Grenze auch des Netzwerks ist. Die Grenze ist bei dem Kabel, wo es in das Zuhause geht. Und gleichzeitig heißt es auch, wenn ihr irgendwelche Geräte von euren Providern bekommt, dann vertraut ihnen nicht, denn sie können dann alles machen. In diesem Fall war ich laut Aussage meines Providers in der Lage, 3 Millionen Geräte zuzugreifen. Das ist schon eine recht hohe Zahl.
Also the press is your friend.
Und außerdem, die Presse ist euer Freund. Wenn ihr euch sorgt, irgendetwas zu veröffentlichen, dann sprecht jemand an, der es für euch machen kann. Normalerweise klappt das ganz gut. Hoffen wir auf das Beste.
And then this whole thing went online,
das Ding ging Anfang dieser Woche online.
There were a couple of questions
und es gab ein paar Fragen auf dem Forum, die ich gelesen habe, und ich wollte das nur kurz beantworten. Das Erste ist, was immer kommt, ist eine Verschwörung. Ist es die NSA-Hintertür? Nein.
Also,
nein, die sind nicht so doof. Die haben Vordertüren, die brauchen keine Hintertüren.
Das
ist einfach nur ein Fall von, wenn wir es nicht sicher machen, ist es leichter für uns. That's it. Das ist alles leichter für alle.
Including the ones who shouldn't have access.
Leider auch leichter für die keinen Zugang haben sollten. Also es ist keine Verschwörung. Es ist nicht irgendeine Geheimdienst-Hintertür. Es ist einfach nur eine Firma, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das gleiche mit anderen Providern. Ich weiß nicht, mein Kabel war nicht lang genug. Ich konnte nicht in einem anderen Land verbinden. Ich weiß nicht, ob andere Doxis-Netzwerke auch angreifbar sind, aber nach allem, was ich weiß, ja, wahrscheinlich.
Ich
darf euch nicht sagen, dass ihr das prüfen sollt, aber falls ihr vielleicht von selbst auf die Idee gekommen seid, dann nun ja.
No animals were hurt during the production of
von keine Tiere bei der Produktion dieses Slides verletzt. Die Passworte wurden alle verändert. Also, falls ihr die richtigen Passworte könnt, habt ihr wahrscheinlich während der Präsentation gelacht. Wenn ihr die Passworte nicht kennt, dann, naja, sie sind anders. Nach meinem besten Wissen, alles, was ich euch gerade gezeigt habe, ist jetzt komplett nutzlos, weil Kabel Deutschland das Problem jetzt behoben hat.
Thank you.
Dankeschön.
Yep, jetzt können wir Fragen annehmen. Bitte, bitte. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte zum Mikro laufen und sichtbar dahinter stehen. Die erste Frage, Nummer 4. Du hast gefragt, das hat mir 2 Wochen gebraucht, um zu verstehen, dass das Passwort kein Hash war. Und wie lange hat denn die gesamte Geschichte gedauert?
How much facepalming and how many hours did it take?
Wie viel Facepalm und Stunden hat das gebraucht?
Also ich habe nicht die ganze Zeit damit verbracht, eigentlich wirklich immer nur, wenn das Baby geschrien hat, dachte ich, naja, schaue ich es nochmal an. Ich habe vor 2 Jahren Kabelzugang bekommen.
Modem
bin ich das erste Mal vor 1 Jahr oder so rein. Da habe ich mir das tatsächlich mal genauer angeschaut.
Ich
bin einfach immer tiefer und tiefer eingestiegen. Zum Beispiel Voice-over-IP, ich habe erst im August oder so gemerkt, wie die ganze Voice-over-IP-Story ist. Ich war schon so so happy, dass ich ganz andere Sachen gefunden habe, als ich einfach weitergeschaut habe.
Jetzt Nummer 1. Bist du sicher, dass das TFTP, das Provisioning Config Erholung ist, sicher ist? Wie machen die? Machen die einen Mac-Integritätstest? Oder?
Ja, also. Das Problem ist das Gesetz. Ich darf euch nicht sagen, dass ihr es selbst ausprobieren sollt. Ich darf euch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendwas auf der physischen Ebene unsicher ist. Ich darf nicht sagen, dass. Also, es gibt so viele Dinge, die ich über das Netzwerk nicht sagen darf. Ich habe es nicht versucht.
I really just went in and said,
ich bin einfach nur rein und sagte: Hier, TFTP Fetch, und wollte gucken, ob ich es kriegen kann.
Nummer 7, bitte, da oben am Balkon. Hallo. Meine Frage ist, am Anfang in dem Config-File war irgendwas von Bezug Network Priority oder Traffic Priorität. Hast du damit rumgespielt? Was hat das mit Netzneutralität vielleicht was zu tun?
Also es geht nicht um Netzneutralität, es geht um Quality of Service für verschiedene Dienste. So, dass sie sagen, zum Beispiel Voice-over-IP bekommt Priorität über die anderen Bits, weil du natürlich niedrige Latenz für Sprachtraffic haben willst. Also es hat nichts mit Netzneutralität zu tun. Ich habe mit den Settings rumgespielt, einfach weil am Tag nach dem Fahrplan-Release mein Account auf 80 Kilobit gedrosselt wurde. Ich weiß nicht warum, könnte was miteinander zu tun haben, könnte aber auch nicht. Aber ich dachte, naja, ich zahle für 100 Megabit, also sollte ich 100 Megabit kriegen. Und habe mir diese Dinge mal angeschaut. Ich konnte mein Modem nicht wirklich überzeugen. Ich habe die Bandbreite geändert, aber ich vermute, dass sie auch auf der anderen Seite Quality of Service nutzen. Aber wenn du es selber prüfen willst, dann sage ich dir nicht, dass du es nicht tun sollst.
Nummer 2, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für diese schönen Einsichten. Ich bin sehr, sehr interessiert daran. Ich will nochmal ein Statement über das Provisioning Config-File sagen. Hättest du ihnen sagen sollen, dass das Provisioning-File abholen ist überhaupt eine schlechte Idee? Weil ich persönlich glaube, wenn die das nicht über einen komplett anders Seitenkanal schicken, ist das absolut nicht sicher.
Die können es nicht anders machen, weil es Teil des Standards ist. Es gibt einen DOCSIS-Standard, den alle Modems folgen müssen, das ist Teil des Standards. Sie können es nicht anders machen. Wenn du es anders tun willst, dann musst du dem DOCSIS-Standard-Komitee sagen, und das sitzt in Indien.
Yes, so talk to them, thanks.
Ja, jetzt mit denen reden.
Now we'll have a question from the internet.
Und jetzt meine Frage aus dem Internet. Könnten zwei Modems dazu programmiert werden, um direkt miteinander zu reden, um die ohne die Firewall zu verwalten? Könnten zwei Modems dazu programmiert werden, dass sie direkt miteinander reden, ohne durch die Firewalls zu gehen?
Also mit dem alten Schema, ja, könnte man einfach direkt durchrouten. Mit dem neuen Schema,
not with the official modems.
Nicht mit den offiziellen Modems.
And number 8.
Und Nummer 8. Balkon. Hast du Spuren von TR69 gefunden auf diesem Teil?
Ja, auf den A5-Boxen, die sicher waren. Also das war das Einzige, was Sinn gemacht hat. TR69 ist ein ziemlich guter Standard. Man hat HTTPS-Verkehr, es ist authentifiziert, den Server bittet, den Server zu schicken. Also es ist eine total gute Methode, solche Systeme zu provisionieren. Es ist auf jeden Fall unterschiedlich wie alle anderen Wege. Auf den DOCSIS-Modems, um ihnen zu sagen, dass sie eine neue Firmware brauchen, ist ihnen zu sagen, dass sie rebooten sollen, dass sie eine neue Provisionsfile bekommen. Oder einfach direkt in SNMP reinpoken, um dort zu sagen, geh auf diesen TFTP-Server mit dieser Dateinamen und flash ihn auf deinen Flash. Und so, nein, ich habe nicht versucht, diese privilegierten IPs zu spoofen.
Und jetzt ist Nummer 4 da dran. Meine Frage ist,
when you tried first contact them via Heise,
als du am Anfang versucht hast, die via Heise zu kontaktieren, haben die versucht, dich dazu zu überzeugen, dass diesen Talk nicht zu geben? Wenn wäre unter diesen Umständen, müsste sich kratzen.
Sie haben es nicht versucht, absolut nicht.
Meinst du das aufgrund von Ruf oder ja, weil sie es einfach geglaubt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie einfach nicht gedacht haben, dass irgendein anderer Weg vorversprechen ist, weil die Presse ja schon involviert war. Also es gab diese Story und da ist halt einfach nichts, was sie sonst tun können.
Vielen Dank. Bevor ich den Mikro übergehe, möchte die übrig bleibenden 24 Minuten weiter Fragen und Antworten stellen?
Okay, so.
Das Internet bitte. Wie viel davon wäre möglich, wenn das Modem in Bridge Mode gewesen wäre?
Mein Modem war im Bridge Modus.
And number six.
Nummer 6.
Do you have an idea how long?
Hast du eine Idee, wie lange dieses System so war? Und hast du einen besonderen Grund zu glauben? Welcher Teil von wer vielleicht diese Probleme ausgenutzt haben könnte?
Ich weiß nicht. Ich habe niemand anderes da gesehen, aber es ist echt schwer, irgendjemand Besonderes, Bestimmtes zu finden in einem mehr als 3 Millionen Geräten. Ich weiß von niemandem, der das ausnutzt. Also kann ich nur sagen, was Vodafone sagte, und Vodafone sagte, dass niemand anderes ausgenutzt hat. Und ich glaube Ihnen das. Also ich glaube nicht, dass das jemand ausgenutzt hat, was mich überrascht, weil es doch recht offensichtlich war. Aber offenbar hat niemand daran gedacht, da ins Modem reinzugehen. Mit dem Timing, Kabel Deutschland machen jetzt seit 10 Jahren Internet, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es am Anfang anders sein sollte. Also wahrscheinlich war es in den letzten 10 Jahren verwundbar.
That said, in the beginning they were not even using DOCSIS 3.
Nachdem ich das gesagt habe, am Anfang hatten sie nicht mal DOCSIS 3. Das hatte nicht mal irgendwelche Encryption, Verschlüsselung. Also konnte man da eigentlich damals machen, was immer man machen wollte. Also mittlerweile ist es nur halb kompliziert.
Nummer 1, bitte. Ja, vielen Dank für den Talk. Also es ist 100% möglich, dass sie das überhaupt keine Ahnung haben, dass jemand anders das versucht hat und vielleicht längst viele Devices geflasht mit einer anderen Firma geflasht hat und dass sie immer noch auf andere Kommandos hört, weil er zum Beispiel die Firma verändert hat.
Also, sie haben die Firma aktualisiert und einmal, als ich gezeigt habe, dass sie auf SSH umgestellt sind, als sie auf SSH umgestiegen sind, sie haben die Firma seitdem nicht aktualisiert.
Aber sie können nicht sicher sein, dass es nicht ein anderes Firma auf dem Go-Modem ist. Was zum Beispiel, wenn jemand anders zum Beispiel ein Botnet hätte machen wollen, vor 5 Jahren zum Beispiel oder vor 10 Jahren, und jetzt bereits ein paar von diesen Geräten kontrolliert, und sie können sich nicht sicher sein, dass da keine komische andere Firma läuft. Sie wissen nicht, ob es von einer dritten Partei.
Ja, klar, also man muss natürlich alle Informationen, die das Modem schickt, irgendwie fälschen, sonst kommt man halt in den Security-Block, in dem ich drin bin. Aber klar, du kannst die Firmware ändern und einfach versuchen, das möglichst gut zu emulieren und alle anderen Updates ignorieren und hoffen, dass niemand es rausfindet. Es ist absolut möglich. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist absolut möglich.
Usually there are no second questions.
Okay, bitte keine weiterführenden Fragen. Wir haben jede Menge Zeit, aber bitte auf eine Frage beschränken. Jetzt Nummer 2, bitte. Hast du versucht, deine MAC-Adresse auf dem DOCSIS-Niveau gecheckt? Oder wie können Sie sicher sein, die Authentifizierung des Modems machen?
die Authentifikation erfolgt über Zertifikate. Ich bin nicht ganz sicher, ich habe den Standard auf dem Teil nicht gelesen, ob die MAC-Adresse Teil dieses Zertifikates ist, das weiß ich nicht. Wenn nicht, dann kann man es natürlich einfach ändern. Ich habe es aber nicht versucht.
But then again, the modems are what, 8 euros?
Aber naja, die Modems kosten irgendwie 8 Euro oder so.
Number 7.
Nummer 7. Was für andere Vorschläge hättest du, wenn jemand eine Idee hat, was für eine Schwachstelle es geben könnte für die Forschung und für die Veröffentlichung?
Naja, ich kann dazu nichts, keine rechtlichen Hinweise geben. Ich kann nur dazu raten, jemanden zu involvieren, der das vorher schon mal gemacht hat. Denn die haben all diese Painpoints schon gesehen. Die Presse ist gar noch besser, weil die einen richtig großen Hebel haben. Niemand will in der Presse sein für Wochen und Monate mit schlechten Schlagzeilen. Dass jemand ihnen versucht hat zu helfen, ihr Netzwerk sicherer zu machen und sie ihn verklagt haben. Deshalb ist es wahrscheinlich am besten, durch die Presse zu gehen, weil das euch die Probleme auf dem Hals hält, aber es ist natürlich keine Garantie. Also ich kann da keinen belastbaren oder kohärenten Rat geben. Wenn ich sowas nochmal finden würde, würde ich den gleichen Weg nochmal nehmen. Also ich würde einfach Heise anrufen und es ging recht
smooth.
Das Coole ist, die hören der Presse sogar zu. Wenn ich den Service angerufen hätte, dann würden sie einfach sagen, sorry, falsche Nummer, ich kann euch da nicht helfen, ich kann dir nicht helfen.
Und jetzt das Internet bitte. Wie hast du die Ursprungsdaten verwendet? Hast du JTAG verwendet oder hast du die Firma von dem Gerät gedumpt oder wie hast du das gemacht?
Ich weiß nicht, wie viel davon ich eigentlich sagen sollte. Ich habe auf dem Slide, du kannst es eigentlich sogar sehen. Ich habe Okay, das dauert eine Weile. Warte.
Where's my mouse cursor? There it is.
Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. Ich habe ein Bild von Modem hier.
There you go.
Genau. Und was ihr hier sehen könnt, das weiße und das gelbe Kabel, das ist der serielle Port.
Und
das IDE-Kabel da oben, das ist, wo der Flash-Chip war, bevor ich damit rumgespielt habe. Jetzt ist der Flash-Chip eigentlich da oben auf diesem Breadboard. Das heißt, ich konnte den Flash-Chip zwischen dem einem Gerät, das ich besitze, und dem hier einfach austauschen. Ich konnte also die Firma austauschen, konnte mir eine initiale Shell holen. Wie ich schon vorher sagte, ich verliere wirklich ungern Internetzugang. Das ist also nicht das Modem, das ich benutzt habe zu Hause. Ich habe dieses Modem benutzt, um ein Firmware-Image zu holen, sodass ich mir dann anschauen konnte, ob es da noch andere Bugs drin gibt, die ich nutzen könnte.
Nummer 8. Vorher sagtest du, dass Fritzbox sicherer ist und sie nicht das gleichen Schwachstellen haben. Dass sie einfach keine festcodierten Passwörter und dass die für andere Angriffe schwach sind und dass es jemand ihnen nicht sagt und dass jemand sich dran anschauen sollte oder meinst du, dass es unmöglich ist?
Nach allem, was ich gesehen habe, und das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, nachdem ich die Firmware angeschaut habe, normalerweise funktioniert die linksbasierte Firmware dort so, dass es TI baut einen Baseband-Signal-Prozessor, der geht es an Motorola, Motorola geht es an CBN gibt es dann weiter an Kabel Deutschland. Und jeder dieser Teile, dieser Ebenen, baut ein paar Teile dazu. Das ist der normale Weg, wie es solche Geräte gibt. Wo die AVM-Boxen, die sind komplett anders. Es gibt ein Firmware-Image und das enthielt sogar Informationen für einen österreichischen Provider. Also statt da dem Kabelprovider Kontrolle zu geben, sagt AVM einfach, dass sie behalten die Kontrolle selbst und hat die Dinge geaudited, die sie taten. Das ist der große Unterschied.
One more question from
noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Weißt du, ob sie immer noch unverschlüsseltes SIP verwenden?
Ja. Ja.
Yes, nothing.
Nothing in the protocols changed. Also im Protokoll hat sich nichts geändert. Sie haben nur ein paar Firewalls hochgezogen.
Tja, sobald also, du auf dem physischen Layer bist,
auslesen, was du möchtest. Und natürlich die Doxis-Verschlüsselung brechen.
Jetzt mal Nummer 2, bitte. Ich habe nicht so eher eine Frage, sondern eher ein paar Einsichten und Perspektiven. Ich habe für viele Provider gearbeitet. Und ich habe für einen Provider gearbeitet, der ein ähnliches Problem hatte. Und die Art und Weise, wie das korrigiert wurde, könnt es euch anschauen. Ihr wisst nicht, welchen die Lösung war. Einfach mal die IP gecheckt. Also sobald du es runtergeladen hattest von dem TFTP-Server, wurde gecheckt, ob das von der komischen IP gecheckt wurde. Es könnte sein, dass man dieses Problem wiederherstellen, zum Beispiel indem man eine IP erhält, die man nicht haben sollte. Dazu wollte ich noch sagen, ich wollte über SIP sagen, du hast gesagt, dass es möglich wäre, versteckterweise irgendwelche Unterhaltungen abzuhören, weil viele SIP-Server dafür konfiguriert werden können und viele Endpoints zu haben. Also wenn der Räuber dann also das, was ich über den SIP-Server würde ich sagen, dieser bestimmte Server hat nur einen Endpunkt erlaubt, soweit ich weiß. Nummer 3, bitte. Ja, ich bin mit in den Talk gegangen, weil ich weiß, am Anfang von Doxis, wusste, dass sie früher die Modems Doxis-File über den Ethernet-Port gebeten haben, was super ist. Meine Frage ist, gibt es im Doxis-Standard eine Art und Weise, dass der Provider die Hardware verifizieren kann? Also ich habe gesehen, dass es da irgendwie den Typus und die SNMP-Informationen, aber das kann man natürlich spoofen. Klar, Firmware-Binaries laufen nicht auf der falschen Hardware.
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe.
Naja, ich wollte wissen, kann der Provider irgendwie verifizieren, was für eine Hardware da läuft?
Also ich komme aus dem Visualisierungshintergrund und in meiner Welt gibt es sowas nicht. Also wenn du es irgendwie abstrahieren kannst, dann kannst du abstrahieren. Punkt, das ist es.
8, bitte. Ich wollte was noch zum Max-Proofing sagen, weil ich mal so ein Modem hatte, vor 5 Jahren. Ich bin nie ins Modem eingestiegen, aber ich hatte ein paar Anwendungen, wo ich eine schnell neue IP-Adresse brauchte. Und ich weiß noch, ich konnte dem Modem sagen, deine MAC-Adresse sagen, unterschiedliche MAC-Adresse sagen, kriegte man eine andere öffentliche IP-Adresse vor früher. Ich weiß jetzt nicht, ob es inzwischen anders ist, was vor 5 Jahren war, aber ja. Nach dem, was ich gehört habe, bin ich mir nicht sicher, ob es sich verändert hat.
Also ich bin ziemlich sicher, dass es immer noch so ist. Ich habe das selber nie gemacht, aber ich habe es von Leuten gehört, die das gemacht haben. Und die MAC-Adresse und der Zertifikatsprüfung sind recht simpel. Also wenn ihr ein gültiges Zertifikat habt von irgendjemand, der vielleicht für den Dienst bezahlt und dieses Zertifikat bekommt und ihr seid nicht auf dem gleichen CMTS wie der, dann könnt ihr trotzdem sagen, hallo, ich bin der, obwohl ihr einen verschiedenen MAC-Adresse habt. Das bedeutet, auch wenn ihr die MAC-Adresse ändert, könnt ihr jemand anders sein. Das heißt auch, dass ihr vielleicht andere Leute Provisionsdatei bekommen könnt, immer noch. Nun, ja. Ich werde es nicht probieren.
Nummer 2. Ja. Yep. Ja, du hast mit einem bestimmten Provider gedacht. Ich weiß, dass es noch einen zweiten Provider gibt, der die gleiche Technologie verwendet. Waren die auch in diese Gespräche involviert? Also hat Gabel Deutschland zwei Wochen untergebracht?
Nein, aber sie sollten sich besser beeilen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das auf Deutschland beschränkt ist. Absolut nicht. Ja. Wir werden sehen, wer schneller ist.
Es sieht aus, als das Ende der Fragen ist. Vielleicht das Internet? Nee, keine. Internet hat keine Fragen mehr. 8 leere Mikros. Ja, dann vielen Dank für den Talk. Vielen Dank für die schönen Einsichten.